Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Hoffefunk. Der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur 52. Ausgabe von Hoffefunk, eurem Podcast rund um die TSG Hoffenheim. In dieser Woche haben Jonas und ich so einiges zu besprechen, aber direkt am Anfang vielleicht mal die Ankündigung für die, die sehr aufmerksam diesen Podcast verfolgen. Vielen Dank dafür. Dass heute noch nicht der Zeitpunkt ist, an dem wir den großen Vorrundenrückblick machen werden, der wird morgen kommen. Also wir haben jetzt Freitag 17.13 Uhr und morgen werden wir eine kleine Vorrunde-Analyse mit Spezialgast aufnehmen. Heute haben wir aber einige reguläre Sachen trotzdem auf dem Programm. Ich bin sehr, sehr erleichtert, dass wir endlich mal wieder auf Sendung gehen können, mit einem Sieg im Rücken sozusagen und mit ein bisschen positiver Energie auf das Spiel auch noch dann gegen Köln blicken können. Und ein Hallo natürlich auch an Jonas. Bist du auch so erleichtert wie ich, dass wir endlich mal wieder, ja, also aus meiner Sicht zumindest, positiv in diese Fußballwoche gehen können?
Ja, erstmal Hallo auch von meiner Seite. Ja gut, ich glaube, positiver kann man gar nicht reinstarten als mit einem 3:0. Also auf dem Papier hört sich das ja wirklich traumhaft an. Und ich finde es auch immer wieder erstaunlich, also ich wundere mich immer über mich selbst, wie schnell ich doch wieder hyped bin. Also, weißt du, was ich meine?
Ja,
wir waren so lange, aber ich glaube, das ist einfach, wenn man Vollblut-Fan ist. Also, man ist so lange enttäuscht, man hat Niederlage über Niederlage. Aber ich habe ja letzte Folge schon gesagt, ich bin doch eher Optimist statt Pessimist, was Fußball angeht, was unsere TSG angeht. Und deswegen gehe ich in jedes Spiel dann doch immer rein, heute wird's was. Und obwohl es jetzt so viele Wochen lang nicht geklappt hat, bin ich jetzt trotzdem wieder total gehypt. Und als hätten wir die letzten drei Spiele gewonnen, fühle ich mich jetzt gerade momentan. Aber natürlich, wenn man auf die Tabelle blickt, wissen wir natürlich auch, so rosig sieht es dann auch wieder nicht aus. Aber es ist natürlich extrem erleichternd.
Ja, gerade auch an die Fans, die sich jetzt denken, wieso sind die denn so positiv, muss ich nochmal denen ins Gedächtnis rufen. Also zumindest war das ja unsere Einschätzung, dass mit diesem 3:0 eben niemand, aber wirklich niemand gerechnet hätte. Ich habe auch mal ein bisschen in den Hertha-Base-Podcast reingehört und mir da Meinungen eingeholt. Oder gehört, wie die Meinungen auf der Hertha-Seite aussehen. Und die waren da auch sehr pessimistisch. Und ich glaube, jeder oder fast jeder hätte hier auf ein Unentschieden getippt und auf ein sehr graues Spiel, ein sehr maues, torarmes Spiel. Und sagen wir mal so, am Anfang sprach auch vieles dafür. Aber letztlich ist dieses 3:0 eben in Anbetracht dessen doch ein ziemlich großer Erfolg und wirklich Balsam für die Seele.
Also meiner Meinung nach muss man auch ganz klar so sagen, es ist schon ein, zwei Törchen zu hoch. Also sagen wir es mal so, ein 2:0 oder womöglich auch ein 1:0 wäre dann schon leistungsgerechter gewesen. Also ein 3:0, da kommt Hertha einen Tick zu schlecht weg, beziehungsweise wir zu gut bei weg. Aber wir haben halt dieses Mal, wie Sebastian Hoeneß gesagt hat, zum ersten Mal, was wir viele, viele Wochen, vielleicht sogar noch nie unter Sebastian Hoeneß, hatten wir das erste Mal ein bisschen das Spielglück auf unserer Seite. Also es sind mehrere Sachen im Spiel mal ein bisschen besser für uns gelaufen.
Ja.
Und gerade natürlich nach dem gehaltenen Elfmeter von Olli Baumer nach der 12. Minute, damit können wir ja gleich einsteigen, weil das ist meiner Meinung nach so die erste richtige Schlüsselszene im Spiel. Weil wir sind die ersten 12 Minuten sehr, sehr schlecht drin. Also ja. Hertha hat meiner Meinung nach, ich übertreibe jetzt ein bisschen, 80-90% Ballbesitz. Wir wussten noch nicht mal, welche Farbe der gegnerische Torwart trägt, weil die Kamera so weit den Schwung noch nicht geschafft hat, zu Schwolo. Und auf einmal eben dieser, muss man jetzt auch noch mal erwähnen, ein nahezu abstruser Fehlpass von Kramaric in den Fuß von Hertaner, der dann natürlich diese hohe Flanke, diesen Chipball über unsere Viererkette spielt. Und Piontek köpft dann auf Córdoba und dann, wissen wir alle, kommt es zu diesem Elfmeter. Wo Nuhu tatsächlich, also es ist halt wieder extrem unglücklich. Ich sag so, wenn der Schiedsrichter ihn nicht gibt, muss man es nicht zwangsläufig mit dem VAR reviewen, aber ich würde tatsächlich sagen, der VAR würde sogar eingreifen, weil es ist, also die Datenlage, was soll man für einen Elfmeter noch mehr machen, meiner Meinung nach? Córdoba nimmt sich den Ball mit der Brust runter, der Ball tippt auf, glaube ich, auf dem Rasen und dann ist er einfach eine Sekunde früher am Ball oder eine Millisekunde früher am Ball und danach trifft Nuhu den Fuß, nur den Fuß. Natürlich muss da Córdoba nicht hinfliegen und natürlich wird er da nicht das ganze Wochenende lang Schmerzen gehabt haben. Oder, das war ja unter der Woche, also jetzt nicht noch 2 Tage Schmerzen gehabt haben, aber meiner Meinung nach ist es ein Elfmeter.
Ja, also da haben wir ja ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Guckt es euch gerne nochmal bei The Zone auf YouTube an. Ich habe es jetzt gerade, während du geredet hast, noch 2-mal gesehen und ich kann deine Position schon nachvollziehen. Also erstmal muss man natürlich sagen, und es fällt mir auch schwer, das zu sagen, aber dieses Gegentor wäre hauptsächlich auf die Kappe des Fehlpassspielers gegangen. Und das war, glaube ich, Kramaric, ne?
Genau, genau.
Dieser Meinung bin ich einfach, weil das war wirklich ein haarsträubender Fehler im Spielaufbau. Anders kann man das nicht sagen. Und dann bin ich der Meinung, einerseits dumm, wie Nuhu dahin geht, kein Zweifel daran. Aber, und dabei bleibe ich jetzt nach dem 10. Mal sehen, in England lachen sie uns dafür aus. Und wenn das im Mittelkreis passiert, lacht der Schiedsrichter auch. Die sind nach meiner Wahrnehmung quasi zeitgleich am Ball. Und das ist in der Jägersprache quasi ein Streifschuss, was er da mit dem Fuß macht, Nuhu. Und trotzdem hätte ich mich nicht groß beschwert, wenn der drin gewesen wäre, weil es auf jeden Fall keine klare Fehlentscheidung gewesen wäre. Aber ich habe da eine bisschen andere Nuancierung in dem Fall. Aber, und ich will es nicht zu groß aufmachen, es tut mir auch leid, aber es zeigt sich mehr und mehr, dass Nuhu jetzt wieder 1,5 solide Spiele vielleicht gemacht hat und jetzt wieder so ein Bock mit drin. Also, und diese Dichte an leichten Fehlern ist wirklich frappierend. Dass man das Gefühl hat. Und das finde ich irgendwie sympathisch an Nuhu. Er strahlt immer sowas aus, von wegen, ich habe alles im Griff und sowas fast schon Lässiges, auch ein bisschen wie Kevin Vogt. Aber im Gegensatz zu Kevin Vogt hat er es meistens überhaupt nicht im Griff.
Ja, man muss wirklich sagen, er hat jetzt, wie du es richtig gesagt hast, 1-2 solide Spiele gehabt. Ja. Aber natürlich, wenn du halt im 2-Spiele-Takt einen Bock drin hast oder dumme Fouls machst oder Elfmeter verursachst, also dann ist es trotzdem keine gute Quote, gerade für einen Innenverteidiger. Weil, also wir haben jetzt gerade drüber geredet, für mich ist es ein ganz klarer Elfmeter, weil er da eben zu spät kommt. Und für mich, ich denke auch, dass es in England ein Elfmeter gewesen wäre, weil die Bilder geben es einfach her. Bei sowas kann es nicht 2 Meinungen geben, wenn beide zum Ball gehen und der eine kommt zu spät. Da ist es meiner Meinung nach egal, wie viel zu spät er kommt zu spät. Und wie stark er ihn trifft, ist meiner Meinung nach auch egal. Aber wo du absolut recht hast, trotz allem muss Nuhu da nicht mal hingehen. Also Córdoba nimmt ihn ja mit der Brust an und bewegt sich so ein bisschen weg vom Tor eher. Und hätte Nuhu ihn einfach nur gestellt und hätte den Weg zum Tor ein bisschen blockiert, hätte das absolut ausgereicht. Deswegen war es einfach nur wieder eine übermotivierte Aktion von Adams.
Ja, absolut, muss man leider so sagen. Und ich glaube, damit können wir es auch zumachen. Das ändert aber nichts daran, und das fand ich fast noch ärgerlicher, wie schlecht große Teile der ersten Halbzeit letztlich waren. Und ich habe es dir, glaube ich, das ist manchmal dann auch so ein bisschen Ironie des Schicksals, ich habe es dir wirklich geschrieben, ich glaube 1-2 Minuten bevor Rudi getroffen hat, wie schlecht ich mal wieder unseren Spielaufbau fand, bis zum Tor von Sebastian Rudi.
Ja, es hat sich tatsächlich noch gar nicht mal mit dem gehaltenen Elfmeter von Baumann gedreht, das Spiel. Also Hertha ist eigentlich noch im Spiel geblieben. Also die Moral ist jetzt nicht auf einmal bei Hertha runtergegangen, bei uns auf Anhieb hoch, sondern es hat ein bisschen gedauert. Und tatsächlich bis zum Tor von Sebastian Rudi, das auf jeden Fall sehr gut rausgespielt war. Man sieht ja auch, wie Baumgartner da durchs Mittelfeld stiefelt und den perfekten Pass spielt zum richtigen Zeitpunkt an Mittelstädt vorbei auf Rudi. Und dann hat Rudi natürlich noch ein bisschen Glück, dass da Guendouzi mit dem Fuß dran geht. Aber an sich war es schön rausgespielt, aber verdient war es nicht zum Zeitpunkt des Spiels.
Genau, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich weiß nicht, Jonas, hast du die komplette Pressekonferenz nach dem Spiel gesehen?
Ja, die habe ich gesehen.
Ja, war dann mal ganz kurz für die Hörer noch zusammengefasst. Labbadia hat es im Wesentlichen so dargestellt, als hätten sie nur verloren, weil sie am Anfang die Chancen nicht gemacht haben. Und da muss ich einerseits zustimmen, aber gleichzeitig widersprechen. Ja, Hertha hat, sagen wir mal, die erste halbe Stunde klar dominiert. Aber klare Torchancen in dem Sinne sehe ich außer dem Elfmeter eben nicht. Also ich weiß nicht, welche Definition Bruno Labbadia von Großchancen hat. Und er hat tatsächlich auch einen ziemlichen Shitstorm bei den Kommentaren für das sogenannte Schöngerede da bekommen. Also vielleicht bist du da auch einer anderen Meinung, aber mich hat Hertha zu keinem Moment dieses Spiels auch nur ansatzweise beeindruckt. Ich war eher enttäuscht, wie wir anfangs drin waren. Betonung liegt aber auf anfangs.
Ja, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Also auch die anfangshalbe Stunde, beziehungsweise vielleicht fast sogar die ganze erste Halbzeit, wo Hertha wirklich drückend überlegen war, was den Ballbesitz betrifft, war ich nie jetzt wirklich beeindruckt von der Leistung von Hertha, sondern eher verwundert über unsere eigene Passivität. Aber was Labbadia dann noch meint, es gab noch einen Kopfball von Córdoba, der leicht drüber geht, aber ansonsten war das jetzt wirklich keine Flut an Toren, wie man das von uns aus vergangenen Jahren manchmal gekannt hat, dass wir wirklich aus 2 Metern das Scheunentor nicht getroffen haben, so war es auf keinen Fall. Aber, wo ich Labbadia recht geben muss, also ich denke nicht, dass er es so gemeint hat, aber ich glaube tatsächlich, und das ist natürlich eine Prognose, weil wir können das nie mehr im Rückblick wissen, aber ich glaube, dass wir, wäre der Elfmeter reingegangen, die Köpfe wären so nach unten gegangen, dass wir das Spiel auf keinen Fall noch gedreht hätten. Soweit lehne ich mich aus dem Fenster.
Ja, aber das muss man sich nochmal klar machen, das ist eigentlich häufig so. Gegen Freiburg habe ich ja, glaube ich, das Gegenteil gesagt mit dem Elfmeter. Also, dass man nicht sagen kann, naja, es waren 3-0, das war eindeutig und verdient. War es jetzt aus der Rückschau schon auch irgendwie, aber eben diese eine Situation war wichtiger, als man das eben vermuten würde, da muss ich dir komplett zustimmen. Und gerade auch bei so einem Duell zweier Teams, die absolut nicht zufrieden sein können, gehen die Köpfe dann nochmal schneller runter. Also damit will ich auch sagen, klar hätten wir noch 1-1 oder so spielen können, keine Frage, aber dass wir wirklich einen souveränen Sieg einfahren oder überhaupt einen Sieg einfahren, wäre schon sehr zweifelhaft gewesen, ehrlich gesagt. Und ja. Was man generell nach dieser Leistung sicherlich auch sagen muss, oder nach diesem Spiel, ich bin stolz auf unsere Mannschaft, bin sehr happy, aber auch wenn das hier kein Hertha-Podcast ist, die müssen sich wirklich ernsthafte Gedanken machen, wie es da weitergeht. Das wirkt wirklich wie Chelsea in ganz, ganz übel, als hätte man richtig blind zusammengekauft und da passt vorne und hinten nichts zusammen. Und ich würde eher die Schuld nicht Labbadia geben, weil der wirklich in vielen Stationen schon gezeigt hat, dass er es eigentlich als Trainer drauf hat. Und wenn man gerade mal den Kader sieht und dann sieht, wie schlecht das offensiv ist, da wird es einem schon ganz anders und Hertha hat nicht mal dieses Verletzungspech.
Ja, der Kader ist wahnsinnig gut und wahnsinnig teuer. Also gerade nach vorne, wenn man alleine mal die Offensivreihe Piotek, Córdoba und Cunha gesehen hat. Ich glaube, Córdoba oder so, 15 Millionen gekostet. Cunha irgendwann 18 bis 20 Millionen und Piotek hat, glaube ich, sogar an die 25 Millionen gekostet. Also was da an Geld verpulvert wurde. Guendouzi ist auch jemand, den haben sie jetzt zwar nicht gekauft, beziehungsweise haben keine Kaufoption, der ist geliehen von Arsenal. Auch wahnsinnig teurer Spieler, Toussaint von Lyon gekommen.
Wollte ich
der hätte mit, Lyon, hätte mit Lyon Champions League gespielt. Also da muss auf jeden Fall, da muss es einige Überweisungen aus Berlin gegeben haben. Sagen wir es mal so. Also das Der Kader ist schon von den Namen her so, wie ich ihn mir, wenn ich viel Geld hätte, bei FIFA zusammenstellen würde, aber vielleicht verstehen sie sich einfach untereinander nicht. Oder Labbadia hat tatsächlich nicht die richtigen Kniffe, obwohl ich das ähnlich wie du jetzt auch nicht als Hauptgrund sehen würde bei Hertha, weil Labbadia hat es tatsächlich schon oft genug bewiesen, dass er kein schlechter Trainer ist.
Ja, auch übrigens aktuelle Meldung auf Kicker Online tatsächlich, dass sich Hertha BSC Berlin mit mit Julian Draxler beschäftigt, der aktuell überhaupt nicht zum Zug kommt bei Paris. Und das wäre natürlich heftig, aber halte ich jetzt aktuell für nicht so wahrscheinlich. Und da verweise ich dann doch an die zahlreichen Hertha-Podcasts. Ist nicht unbedingt unser Thema, aber ich denke, zur Einordnung ist es schon wichtig zu analysieren, dass bei Hertha auch wirklich vorne und hinten nichts zusammenpasst. Jonas, dein Tipp? 17 Spiele hat Hertha gemacht und hat wirklich eben diese Top-Offensive immer zur Verfügung gehabt eigentlich. Wie viele Tore haben sie gemacht nach 17 Spielen?
21.
Ja, nicht ganz so schlimm, aber 23. 23 Tore und auch hinten stehen sie nicht gut mit 28 Gegentoren. Wirklich schwach. Natürlich haben wir jetzt auch keine viel bessere Quote, aber wir haben eben eine bessere Punkteausbeute und 17 Spiele, 17 Punkte für die Hertha, wirklich ganz schwach. Gucken wir uns vielleicht
an bei sei erwähnt, es sei noch erwähnt, dass, ja, ich will jetzt gar nicht auf die Verletzten rumhacken, dass wir mehr Verletzte hatten über die Saison als Hertha, aber Hertha spielt nicht international.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Heute 20.15 Uhr bei RTL 2.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hertha spielt nicht international.
Oh, ja. Und klar, jeder, der das sich ein bisschen damit beschäftigt, wird wissen, dass das schon einen riesen Unterschied macht. Und Hertha hatte ja sogar auch ein paar Transfers, bei denen man auf jeden Fall sagen kann, okay, die waren eigentlich clever. Also gerade so Schwolo fand ich unglaublich clever. Jahrstein hat eine gute Arbeit geleistet, jahrelang, aber der ist jetzt auch, glaube ich, schon weit über 30. Und es funktioniert aber halt einfach null. Und wir hoffen natürlich jetzt, dass es bei der TSG jetzt die Trendwende ist und gibt. Denn, und das sagen wir ja seit Wochen hier im Podcast, ne, Jonas? Und das hat sich jetzt aber auch gezeigt. Ein Sieg und zack sind wir eigentlich schon wieder aus dem vermeintlichen Abstiegsrennen raus. Wir haben so viel Vorsprung auf Platz 17 und auch ziemlich viel Puffer auf Platz 16, also den ersten FC Köln. Der natürlich, da könnte sich natürlich einiges ändern, wenn wir dieses Spiel verlieren sollten. Aber ich will jetzt noch nicht massiv vorausgreifen, aber ich habe da eine ziemlich klare Meinung zu dem Köln-Spiel, die ich nachher noch äußern werde. Worauf ich aber hinaus will, ist jetzt eine kleine Miniserie und wir sind ruckzuck wieder im absolut gesicherten Mittelfeld und obendran. Und deswegen ist es schade eben, dass diese Trendwende nicht schon gegen Bielefeld passiert ist, wie jetzt gegen die Hertha.
Ja, eben, diese Miniserie, die haben wir ja tatsächlich in unserem berüchtigten Januar-Monat der Entscheidungen erhofft, weil da ja im Januar die Gegner nicht so groß waren. Aber bis jetzt ist der Erfolg ja tatsächlich im Januar ausgeblieben, bis auf das Spiel gegen Hertha. Wo ich ja am Anfang noch gesagt habe, dass die Hertha sogar der vermeintlich stärkste Gegner auf dem Papier der vier oder fünf Mannschaften ist.
Auf dem Papier bleibt das auch so.
Ja, natürlich.
Ja, bleiben wir trotzdem noch kurz beim Hertha-Spiel. Man muss sicherlich sagen, dass diese psychologische Wirkung des parierten Elfmeters groß war. Was aber wiederum dann ins komplette Gegenteil ging und auch das Spiel komplett hätte verändern können. Manche Hoffenheim-Fans haben da wahrscheinlich auch geschluckt, war die Verletzung von Kevin Vogt, der ja auch leicht angeschlagen ins Spiel gegangen ist und dann mit einer Schulterverletzung raus musste. Ich muss gerade mal gucken, in der wievielten Minute das genau war. Weißt du es gerade auswendig?
Kevin Vogt müsste
60. Müsste Minute.
Also, 60. dann genau.
Also hat da Harvard Nordfight noch 34 Minuten mit Nachspielzeit etwa verteidigt und ich muss sagen, er macht das wirklich erstaunlich gut in den letzten Spielen. Da sieht man natürlich nichts, was einen jetzt richtig flasht, aber ich müsste mir das nochmal angucken. Der hat wirklich in den letzten 34 Minuten gefühlt 10 Bälle da hinten rausgeköpft.
Ja, also auf der anderen Seite.
Absolut solide.
Es war halt auch wirklich in der zweiten Halbzeit erst recht gar nichts von der Hertha. Gar nichts. Also, es war ja dann so, die haben ja zur Halbzeit direkt gewechselt, haben ja dann Pekarik raus und Sefulk reingemacht, der bisschen offensivere rechte Außenverteidiger, damit nämlich, der Plan war klar von Labbadia, dass die Außenverteidiger mehr mitgehen sollen. Hat sich dann auch direkt abgezeichnet, Stark und Alderete, die beiden Innenverteidiger waren eigentlich nur noch die einzigen beiden Leute, die hinten waren. Und was dann passiert ist, und da muss man dann Sebastian Hoeneß auch dieses Mal loben, weil wir ja letzte Woche seine Wechselpolitik kritisiert haben, dieses Mal hat er Bebou zum richtigen Zeitpunkt gebracht, nämlich in der 60. Ich hätte ihn vielleicht sogar auch schon 5 Minuten früher gebracht, aber komm, wegen 5 Minuten, das ist dann auch Geschmackssache, weil er gesehen hat, okay, jetzt ergeben sich Räume, Dabur ist jetzt der falsche Spieler, Dabur ist jemand natürlich auf engen Raum, der sich da behaupten kann. Und Bebou, er wird Räume bekommen und kann die Konter setzen. Beziehungsweise Bebou ist auch ein Spieler. Wenn du weißt, der steht auf dem Platz, dann stehst du vielleicht als Innenverteidiger doch mal ein paar Schritte weiter hinten, als wenn da sonst irgendjemand steht, weißt du? Und deswegen war der Wechsel zu diesem Zeitpunkt absolut goldrichtig.
Ja, das muss man absolut sagen. Und klar, du hast recht, von der Hertha kam nicht mehr so viel, aber trotzdem finde ich, dass man da die Abwehr zumindest zum Teil loben muss, weil wirklich die Hertha ja viel nach vorne geworfen hat oder versucht hat und es wirklich mühelos war, dann relativ für diese auf dem Papier doch recht wackelige Dreierkette Nordfight, Porsche und Adams.
Ja, tatsächlich. Also das war wirklich beeindruckend, wie wir die letzten, also wie wir die letzten 45 Minuten, die zweite Halbzeit wirklich tief standen. Also fast schon ein bisschen an Schreuder angelehnt, aber warum nicht? Kann man ja manche Spiele mal machen, wenn es funktioniert. Und hinten drin starten und wirklich konsequent alles wegverteidigt haben. Das wird eine Mischung gewesen sein aus Hertha war schlecht und wir waren einfach gut drauf. Aber es war einfach schön anzusehen, wie wir da hinten nicht geschwommen sind und wie wir dann immer wieder, nicht so oft, aber auch Akzente nach vorne setzen konnten. Aber ich muss auch zugeben, als dann das 2:0 gefallen ist in der 68. Spielminute, dann war das, da war das eine unfassbare Erlösung für mich.
Ja, ja.
Weil obwohl Hertha nicht gefährlich war, ich habe trotzdem jede Minute damit gerechnet, dass irgendwie blöd das 1:1 passiert. Und das liegt einfach an den letzten Wochen. Weil wir da so oft blöde Gegentore bekommen haben, dass ich mir einfach nicht mehr hätte vorstellen können, wie wir das 2:0 spielen. Und deswegen bin ich da auch komplett ausgeflippt beim 2:0. Was man auch mal erwähnen kann, das 2:0 auch ein bisschen glücklich am Ende beim finalen Abschluss, absolut. Aber davor ziemlich schön rausgespielt. Marco John auf seiner linken Seite marschiert da in Nico Schulz-Manier vorbei. Legt ihn dann so ein bisschen in den Rückraum und dann Samar Sekou, der Gott sei Dank nicht der Fernschussexperte ist und ihn nicht in den Winkel geknallt hat, sondern ganz clever, zwinker, zwinker, wir sagen jetzt einfach mal, er hätte Kramaric gesehen, perfekt auf Kramaric ablegt und der macht natürlich in Kramaric-Manier das 2:0.
Ja, auch eindeutig nicht im Abseits, weil da noch ein Spieler von Hertha, ich glaube es war Luke Bacchio, reinschleicht, also eindeutig kein Abseits und den muss man auch erstmal so annehmen, ne? Also genug Stürmer und auch die meisten unserer Stürmer verstolpern den.
Ja, also da hat es tatsächlich, ich habe die Zone-Zusammenfassung nochmal geschaut heute, um nochmal so ein bisschen drin zu sein im Spiel und da hat der Kommentator es auch richtig gesagt, Kramaric ist bei weitem noch nicht bei 100% beziehungsweise da, wo er vor seiner Corona-Erkrankung war. Aber das ist einfach ein Tor, da kannst du André Kramaric mit seiner Klasse nachts um 3 wecken und er stoppt den dir so und haut den dir rein. Das war ein richtiges Kramaric-Tor, meiner Meinung nach.
Ja, ja, absolut. Und wie gesagt, also ich glaube, mittlerweile haben wir uns dieses Spielglück auch wirklich mal verdient, weil wir es wirklich auch lange nicht hatten. Und dann muss man ja auch nochmal sagen, dass fast tatsächlich sogar die beste Chance des Spiels hatte ja Ilas Bebou dann noch. Natürlich hat die dann indirekt zum dritten Tor geführt durch den folgenden Freistoß. Aber genau. Auch so, da haben wir mal einen richtig guten Konter gespielt und das hat sich dann auch die Einwechslung von Bebou bezahlt gemacht, der jetzt wirklich seit mehreren Spielen, seit mehreren Wochen auf einem hohen Level ist und auch wenn Kramaric immer spielte, in den letzten Spielen im Durchschnitt unser bester Stürmer war.
Auf jeden Fall, das ist mein Spieler der Stunde bei der TSG in den letzten Wochen, also da gibt's gar nichts für mich zu diskutieren. Weil das war ja genau so eine Szene, die dann am Ende passiert ist. Klar, Hertha dann komplett aufgemacht und dann eben langer Ball und dann geht natürlich der Zug los. Also dann kannst du einen Ilas Bebou nicht mehr stoppen. Und dann wieder den da mit, was weiß ich, wie viel km/h da ans Lattenkreuz drin. Also da habe ich mir auch gedacht, welche Taube wollt ihr da vom Pfosten schießen? Aber wie du es richtig gesagt hast, Kramaric hat den Ball ja dann noch irgendwie zum Stoppen gekriegt und dann kam eben, ich glaube, es war wieder Cefuig, der Rechtsverteidiger, ja, der dann eben, genau, der ihm dann eben die Beine wegtritt und dann natürlich, also das 3:0 von Kramaric, das war wieder Balsam für die Seele, für jeden TSG-Fan, nochmal so ein schönes Tor zum Abschluss, auch wenn der Sieg natürlich vorher schon, schon klar war. Und das war meiner Meinung nach dann schon ein Tor zu hoch oder zwei Tore zu hoch, aber wir nehmen es auf jeden Fall mit. Obwohl wir natürlich Obwohl mir natürlich, wie der Sky-Moderator oder Kommentator nicht müde wurde zu sagen, in jeder einzelnen Statistik schlechter waren als die Hertha, außer bei der wichtigsten, nämlich den Toren.
Ja, stimmt tatsächlich nicht ganz. Mir persönlich ist eine Statistik immer sehr wichtig. Jonas, rate mal, welche das sein könnte. Richtig. Wir waren deutlich besser, was die Laufleistung betrifft.
Ja.
Das ist neben den Toren die andere Statistik, in der wir tatsächlich sogar merklich besser waren. Ansonsten, das hätte auch niemand gedacht, Hertha mit 57% Ballbesitz, besserer Zweikampfquote. Aber wir wissen es auch alle aus den letzten Wochen oder der ganzen Vorrunde. Who cares im Endeffekt? Wir hatten auch genug Spiele mit wirklich einer gefühlten Felddominanz, aber Felddominanz und Handballspielen um den Strafraum hat oft auch keine positiven Folgen.
Ja, und wir kennen es ja aus der Vergangenheit, dass sich oftmals abzeichnet bei unseren Spielen, dass wir dann doch öfter mal Punkte holen, wenn wir nicht so viel Ballbesitz haben. Also deswegen sind wir ja auch in der Vergangenheit oftmals so stark gewesen gegen Bayern, gegen Dortmund, also gegen die großen Gegner. Und oftmals so ideenlos und so schlecht gegen die Gegner, wo man vor dem Spiel sagt, ganz klares Ding, da muss man gewinnen. Wie zum Beispiel auch gegen Bielefeld.
Genau.
Oder gegen Schalke.
Aber auch da muss man natürlich, wie gesagt, wenn wir das jetzt verloren hätten, wäre ich wirklich viel negativer. Aber trotzdem muss man sagen, dass gegen solche Spiele, bei solchen Spielen wie gegen Bielefeld oder Schalke, da ist es dann halt auch wirklich wichtig, dass man die entsprechenden Spieler zur Verfügung hat für den Spielaufbau. Und das hatten wir halt leider bei den beiden Spielen nur begrenzt. Gerade gegen Bielefeld hätte ich den Sieg eigentlich trotzdem gefordert. Und gegen Schalke war es halt einfach eine Blamage. Aber ich glaube, das können wir jetzt vorerst mal so ein bisschen vergessen, weil das ist ja auch das Positive und vielleicht der Grund, warum wir jetzt so ein bisschen positiv wirken. Ich glaube, jeder TSG-Fan hätte so ein 1-0 unterschrieben, aber ich glaube, fast keiner mit der TSG-Brille auf hätte wirklich getippt, dass wir 3-0 gewinnen. Und auch generell die Quote im Tippbüro wäre da wahrscheinlich ziemlich, ziemlich lukrativ gewesen, auf ein auswärts 3-0 für die TSG zu tippen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, du wolltest ja eben noch sagen, dass du da eine ganz besondere Meinung zum TSG-Köln-Spiel hast. Was hast du denn da damit gemeint?
Ach so, genau. Und das ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, überzuleiten. Man kann ja immer mal wieder Verbindungen herstellen. Sicherlich hat Köln jetzt gegen Schalke gewonnen und steht jetzt wieder ordentlich da. Es bleibt aber dabei, dass das spielerisch von Köln eine ganz, ganz, ganz schwache Vorrunde war. Und dass sie auch sich gegen Schalke nicht mit Ruhm bekleckert haben. Jonas, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Schalke war besser.
Ja, Köln auch 17 Spiele, 15 Tore. Es darf auf keinen Fall passieren. Unabhängig mal von der Tabelle, weil tabellarisch wäre es auch ein Fiasko, dass wir dieses Spiel verlieren. Das wäre wirklich ganz übel. Auch aus dem Grund, dass wir dann wieder diesen Flow, diesen Schwung verlieren könnten. Also, wir haben es in den letzten Wochen ein paar Mal gemacht, von Must-Win-Spielen zu sprechen, mache ich jetzt ungern, aber gegen Köln zu verlieren, ist wirklich das Allerletzte, was uns jetzt passieren darf und auch sollte. Wir haben jetzt eine Kurve nach oben und bei Köln läuft halt wirklich ähnlich wie bei der Hertha ganz, ganz wenig zusammen, auch wenn es punktetechnisch für Kölner Verhältnisse gar nicht katastrophal aussieht, ist die Stimmungslage da sehr schlecht. Gisdol hat sich da auch öffentlich drüber beschwert und meine persönliche Meinung, vielleicht werden da einige TSG-Fans anderer Meinung sein, ist relativ schlecht oder sagen wir mittelmäßig. Das war ja so die Zeit, in der ich richtig krasser TSG-Fan wurde, glaube ich zumindest, Anfang von Gisdols Ära. Und da war natürlich auch viel Schönes dabei, aber auch viel Quatsch. Also vielleicht erinnert ihr euch noch, dass es tatsächlich Heim- und Auswärtsstürmer gab unter Gisdol, die sich mehr oder weniger abgewechselt haben. Wirklich, dass wir es gebucht hatten, in der 90. Minute und danach Gegentore zu kriegen, was dann Nagelsmann dankenswerterweise einfach übernommen hat. Und keine Spielidee, außer möglichst offensiv so gefühlt. Also ich bin einfach von seinen Trainerqualitäten nur begrenzt überzeugt. Ähnlich wie die Leute in Köln aktuell, muss ich ehrlich sagen. Und es läuft auch überhaupt nicht. Also ich will damit eigentlich nur sagen, dass wir jetzt die ganz, ganz große Chance haben, endlich diese Miniserie zu beginnen, die so dringend nötig ist. Und davon darf man sich nicht unter Druck setzen lassen, aber ich will schon das unbedingt nutzen. Und das sollten wir auch unbedingt nutzen.
Ja, gerade deshalb, also Miniserie heißt bei uns ja eigentlich schon, wenn wir jetzt gegen Köln noch gewinnen würden und du hast dann 7 Punkte aus 3 Spielen, also von 9 möglichen, dann ist es für uns ja eigentlich schon eine Art Miniserie.
Ja.
Und es lässt dich natürlich auch viel, viel entspannter zum Spiel gegen Bayern reisen dann, das ja natürlich nach dem Köln-Spiel kommt, wo natürlich jegliche Punkte Bonus sind. Klar, wir können das natürlich in unserem blauen Herzen nicht ausstellen, dass wir da aufgrund unserer Bayern-Vergangenheit immer Punkte nicht einfordern, aber für möglich halten. Aber trotzdem, jeder Punkt gegen die Bayern sind natürlich Bonus. Und deswegen wäre gerade so ein Sieg wie gegen Köln unfassbar wichtig.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Und ich kann mir auch ehrlich gesagt kaum vorstellen, wie wir gegen Köln verlieren sollen, weil Köln wirklich, da konnte ich es mir tatsächlich gegen Schalke noch viel besser vorstellen, weil Köln steht für mich momentan in dieser Liga für gar nichts.
Ja.
Also weder für offensiv noch für defensiv. Die sind einfach da und spielen scheiße. So ein bisschen wie Mainz. Nur Mainz gibt mir irgendwie momentan ein bisschen mehr, weil man da hört man ab und zu was. Die wechseln den Trainer und so. Köln ist einfach da. Köln sammelt irgendwie Punkte gegen den Abstieg. Bekommen da mal einen. Aber im Endeffekt passiert da eigentlich nicht so viel.
Und ja, deswegen... Ich stimme dir komplett zu und ich will auch gar nicht nur auf Markus Ristol rumreiten, auch wenn man mal so ein paar Namen aus dem Kader rauszieht, die ständig spielen und die Säulen dieser Mannschaft sind, dann erklärt sich auch so ein bisschen, warum das eben so ist, wie es ist. Jan Thielmann, Skiri Elyes, Ismail Jakobs oder auch Jonas Hector, der absolut nicht mehr in Form ist. Sie haben gedacht, und darauf will ich eigentlich hauptsächlich hinaus, dass sie durch die Verpflichtung von, ich glaube, Marius Wolf und Andrei Duda so ein bisschen Kreativität reinbringen können. Das ist den beiden Herrschaften aber sowas von gar nicht gelungen bisher. Und auch vorne drin, da haben sie meiner Meinung nach einigermaßen gut reagiert mit Sebastian Andersson. Aber wenn der halt keine Hilfe hat, Anthony Modest hat auch 7-mal gespielt und Tolu Arokodare, aber bei denen lief halt auch gar nichts zusammen, kein einziges Tor, dann ist es sicherlich auch ein Kaderproblem. Also wenn wir alle die Aufstellung am Sonntag sehen werden, wir spielen ja am Sonntag um 18 Uhr, werden wir uns denken, ja, also kadertechnisch können die absolut nicht mit uns mithalten. Und das kommt eben noch dazu hinzu, dass ich bei Markus Gisdol absolut keine Philosophie erkenne. Und Markus Gisdol, du erinnerst dich vielleicht, Jonas, und unsere Hörer vielleicht auch, ist ja im Prinzip auch nur noch deswegen im Amt, weil er letzte Saison diese krasse Serie hatte, die sich bis heute niemand erklären kann. Wie vielleicht damals Korkut beim VfB.
Ja, ja, deswegen hat er auf jeden Fall noch Vorschusslorbeeren, die er jetzt noch ein bisschen ausreizen kann.
Ja, genau.
Aber ich schaue mir gerade die Köln-Aufstellung gegen Schalke 04 an. Ist denn Sebastian Andersen überhaupt momentan fit?
Das ist tatsächlich eine Frage, die man hätte durchaus mal vorher hätte recherchieren können.
Ich dachte gerade, während du redest, also ich bin mir eigentlich zu 99% sicher, ja, der ist momentan nicht fit. Und das ist eigentlich eins der größten Probleme von Köln momentan. Am Anfang vom Jahr mit Sebastian Andersen, der hat ja auch am ersten Spieltag gegen uns getroffen.
Und da habe ich ihn auch schon gelobt, ne? Sogar schon vorher und danach, du hast recht. Jetzt kurz die Information für unsere Zuhörer, tatsächlich. Köln hat tatsächlich keine Verletzungsprobleme. Aber es fehlen halt zwei Spieler, die gar nicht so unwichtig wären für die Kölner Offensive. Sebastian Andersson und Florian Kainz.
Die sind beide verletzt, oder wie?
Genau, alle anderen sind tatsächlich fit. Und Andersson, das erklärt nämlich auch, warum er nur auf 10 Einsätze kam. In denen er aber auch nicht völlig durchgestartet ist, muss man sagen. Also da gab es schon so ein bisschen dann einen Abwärtstrend nach dem Tor gegen uns. Aber aus irgendeinem Grund, den glaube ich auch niemand so genau erklären kann, kann es auch so jemand wie Anthony Modest absolut nicht mehr richten, der ja wirklich phasenweise absolutes Bundesliga-Niveau hatte. Ne?
Ja, aber wenn du dir die Aufstellung da anguckst, das fehlt einfach so ein bisschen der Zielspieler vorne drin. Also gegen Schalke haben sie jetzt zum Beispiel mit einem Wolf und mit einem Duda sogar in vorderster Front gespielt. Ein Duda hatte in dieser Saison sogar schon 2-3 glorreiche Momente. Das heißt, der ist gar nicht so verkehrt, aber an sich... Das sind einfach keine Stürmer. Und gerade Kölns Spielweise, da wäre so ein Andersen vorne drin natürlich schon extrem wichtig.
Ja, absolut, absolut. Und also wir haben eigentlich wieder so ein bisschen ein Duell wie gegen Hertha. Die Köpfe sind unten beim FC Köln, auch wenn die jetzt gewonnen haben so ein bisschen. Aber bei denen hat man nicht das Gefühl, dass die auch selber wissen, wo es hingeht. So richtig. Und die könnten jetzt aber halt auch, und jetzt muss man mal die andere Perspektive vielleicht einnehmen, selbst so ein bisschen unten rauskommen. Aber...
Ja, auf jeden Fall, ja.
Weil guck, das hätte ja auch fast niemand gedacht. Also Köln gegen Schalke, ich glaube, wir haben sogar drüber geredet hier in Folge 51, war ja so ein typisches Unentschieden-Spiel. Und jetzt ist eben Köln von diesen Plätzen 17 und 18, Mainz und Schalke, massiv weggezogen und steht mit 15 Punkten auf Platz 16. Wir stehen mit 19 Punkten auf Platz 11. Und kurze Anmerkung, ich weiß nicht, Jonas, wie du das siehst, aber ich bin ja so ein bisschen so ein Statistik-Onkel. Es hat noch nie jemand geschafft, noch nie ein Team geschafft, mit 7 Punkten aus der Hinrunde die Klasse zu halten. Noch nie. Und ich bin mir nicht sicher, ob Mainz und Schalke dann nochmal unten rauskommen können überhaupt.
Nach der Statistik haben wir ja sogar schon beide direkten Absteiger und nicht nur einen.
Genau, nach der Statistik sind im Prinzip beide weg und es würde dann nur noch um Rang 16 gehen. Das wäre sicherlich ein bisschen vorschnell, aber ich würde jetzt schon sagen, Mainz und Schalke können es auf keinen Fall mehr auf Platz 15 schaffen. Das sehe ich überhaupt nicht. Da stehen nämlich Teams wie Bielefeld und Hertha. Bielefeld ist ein Team, das überraschenderweise regelmäßig punktet, wenn auch nicht massiv viel. Und die Hertha ist ein Team, das viel mehr Potenzial hat, als es bisher abrufen kann.
Ja. Ja, also ich denke auch, dass wir mit den zwei Mannschaften schon die Absteiger eigentlich haben. Aber wie gesagt, wir werden damit ja, haben wir auch schon lange prophezeit, wir werden damit nichts zu tun haben. Dafür sind einfach Schalke und so viel zu schlecht. Und dadurch, dass wir jetzt gewonnen haben, man sieht ja wirklich, und schon sind wir irgendwie von Platz 14 wieder auf Platz 11 gesprungen, wenn wir jetzt gegen Köln wieder gewinnen. Also das geht in der Bundesliga einfach ganz, ganz schnell, dass du von Buh wieder top bist. Und deswegen appellieren wir da jetzt einfach mal so ein bisschen an unsere Spieler, dass wir gegen Köln dann quasi 7 Punkte aus 9 Spielen mitnehmen und dann relativ entspannt mal wieder nach München reisen können.
Ganz genau. Und da können wir vielleicht zum Abschluss noch ein kurzes Personalupdate mitliefern, wie es denn so aussieht. Und das ist natürlich die Top-Nachricht, Jonas. Du hast es wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt in deinem Bauarbeiter Aktion heute, oder? Weißt du schon was Personelles von der PK?
Nee, heute war ich komplett raus. Ich war nämlich heute den ganzen Tag beschäftigt damit, mein Zimmer zu streichen, das was mehrere Stunden gedauert hat. Deswegen musst du das jetzt kurz
genau mal erwähnen. Hätte ja sein können, dass du irgendwie eine Einmeldung gekriegt hast oder dich informiert hast, denn es hat sich tatsächlich personell leider relativ wenig getan. Also bei Vogt steht leider ein großes Fragezeichen. Es könnte aber tatsächlich zu einem Kaderplatz oder zum Beginn reichen. Das heißt, es ist auf keinen Fall eine schwere Verletzung. Das ist ja schon mal das Allerwichtigste. Und dazu hat Hoeneß auch gesagt, wenn Kevin Vogt länger ausgefallen wäre, hätte man einen neuen Mann gebraucht. Heißt auf der anderen Seite aber auch, dass aktuell eher keine Verpflichtung geplant ist. Betonung liegt aber auf eher. Da muss man nochmal abwarten. Da wollte sich Hoeneß jetzt nicht genau festlegen, außer natürlich so generell, dass sie die Augen und Ohren offen halten. So, Jonas, aber wer ist für Sonntag ein Thema im Kader?
Kaderabek.
Richtig. Wurde sogar offen so von Hoeneß kommuniziert. Kaderabek ist ein Thema für Sonntag, sogar ein Thema für einen Einsatz. Und das ist natürlich wirklich die beste Nachricht hier zum Wochenabschluss, die wir überhaupt bekommen können. Und natürlich auch deswegen, weil Kaderabek neben seiner sportlichen Leistung einfach auch ein super Typ ist.
Ja, das ist nämlich genau die Position. Wir spielen ja seit 2 Spielen jetzt wieder mit der Fünferkette, wo wir seit Monaten sagen, dass wir die wieder wollen, weil wir die TSG immer stärker sehen mit einer Fünferkette. Und jetzt, Jon macht es auf der linken Seite gut und das Pendant dazu wäre halt Kaderabek, der in der Dreier- bzw. Fünferkette das natürlich immer überragend macht mit seinen Vorstößen. Gacinovic hat das Ganze jetzt okay gemacht, aber natürlich kommt da natürlich deutlich mehr Sicherheit rein, wenn dann Kaderabek steht. Deswegen wäre das verdammt wichtig, wenn er endlich wieder zurückkommen würde.
Genau, genauso wichtig ist aber auch, dass man ihn jetzt nicht zu hart rannimmt, aber Hoeneß hat auch klar gesagt, dass er körperlich in einem sehr guten Zustand ist. Und das klang jetzt schon mal alles ziemlich gut. Also ich gehe nach dem, was Hoeneß gesagt hat, fest von einem Kaderplatz aus. Was das jetzt genau bedeutet, ob er vielleicht sogar anfängt, möglich wäre es, aber können wir jetzt absolut noch nicht sagen, aber auf jeden Fall mehr Optionen. Sonst leider so wie es klang, absolut nichts Neues hinsichtlich Sko und Sessegnon. Das kann aber auch so ein bisschen Taktiererei sein, ne? Also auch an die Fans, die sich manchmal so wundern, wenn dann so ein Rudi doch wieder fit ist, überlegt mal. Das ist manchmal auch ganz clever, dass ein Trainer dann denkt, ja, die müssen jetzt ohne Rudi planen und zack, steht Rudi doch da. Und vielleicht ist es ja mit jemandem wie Sessegnon oder Sko ähnlich, aber es kam zumindest nicht zur Sprache und indirekt hieß es, dass sie nicht zur Verfügung stehen. Müssen wir abwarten. Aber ja, ich denke, dass wir mit diesem Kader jetzt wie gegen Hertha ja, ganz gut mit dabei sind. Und letzte Info vielleicht noch zum Personal. Das hat mich sehr überrascht. Ziemlich klare Aussage zu Sebastian Hoeneß, dass Jakob Brun-Larsen verliehen wird.
Das ist jetzt sicher?
Das hat er ziemlich klar angedeutet und du kennst ja auch Sebastian Hoeneß, der erzählt ja nicht einfach irgend sowas aus dem Nähkästchen.
Ja, auf jeden Fall. Und was man auch noch erwähnen könnte, wir haben ja schon darüber geschrieben, über die Meldung mit dem 18-jährigen Franzosen von Stade Rennes.
Genau, das scheint auch durch zu sein. Ich glaube, Jorginho Rutter heißt er von Stade Rennes. Der soll spätestens im Sommer kommen, ist unser Kenntnisstand. Und eventuell sogar im Winter für einige 100.000 Euro noch. Ob das jetzt Sinn ergibt, da muss ich selber noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ist vielleicht auch tatsächlich ein Thema für unsere morgige Spezialfolge, Vorrundenrückblick, wo man vielleicht auch ein bisschen darüber reden kann, okay, was muss jetzt besser werden? Vielleicht auch hinsichtlich Transfers oder so. Aber wir scheinen da jemanden an der Angel zu haben und Rüther ist, wenn er im Sommer kommt, ablösefrei. Also wieder ein klasse Deal von Sebastian Rosen, wie schon mit auch Raum von Fürth, der ja im Sommer auch ablösefrei kommen wird für die linke Seite.
Ja, also man hat auf jeden Fall nichts zu verlieren bei solchen Transfers. Natürlich, ich glaube, Rüther hat jetzt erst 4 Spiele gemacht für Stade Rennes, ist ja auch noch ein junger Kerl, also man kann von dem auf keinen Fall erwarten, dass der kommt und dass der dann bei uns einschlägt und ein neuer Stammstürmer wird, sondern dass der sich vielleicht auch eher in diese Riege einreiht, die wir auch öfter mal verleihen. Also wir haben ja jetzt David Otto erst ausgeliehen nach Jan Regensburg, weißt du, und dann holst du den 18-jährigen Stürmer noch ablösefrei zu uns. Kann natürlich auch passieren, dass der nach einem halben Jahr wieder ausgeliehen wird und solche Sachen. Also sollte man natürlich auf solchen Meldungen jetzt nicht alles auf die Schultern von demjenigen dann
packen. Das stimmt. Was wir nur wissen, ist, dass er in Europa heiß gehandelt wird und dass einige andere Topclubs ihn eben auch wollten und dass er französischer U19-Nationalspieler ist. Aber du hast völlig recht. Das könnte
genau,
auch sein.
Genau, auf jeden Fall. Genau.
Es könnte auch sein, dass es eben vielleicht läuft wie bei Joel Linton, also super, nach einer Leihe vielleicht, oder auch wie bei Klaus, der ja jetzt auch wieder verliehen wurde und bei dem man dann mal sehen muss, der dann über mehrere Leihen versucht, irgendwie ins Team zu kommen.
Ja, da finde ich es schon irgendwie kurios manchmal, wie oft Spieler dann sich tatsächlich ausleihen lassen. Also gerade im Fall von João Klaus, der jetzt auch 23, 24 ist. Also ich weiß nicht, irgendwann mal jetzt wieder ausgeliehen wird, dieses Jahr hatte man so ein bisschen das Gefühl, er schafft es zumindest in den Kader und jetzt wird er wieder ausgeliehen. Also ich weiß es nicht. Will man nicht als Spieler irgendwann dann mal wohin gehören? Schwer zu sagen.
Ja, schwer zu sagen und ich fand sogar auch, dass er bei uns sogar einige Male zum Zug kam und es, aber wir wissen natürlich nicht, was da intern los abgeht, ob es vielleicht wirklich der Plan ist, statt Klaus noch einen anderen Spieler für jetzt dazu zu holen. Also ich sehe gerade, Klaus hat 4-mal Bundesliga gespielt, 5-mal Euroleague und 1-mal im DFB-Pokal. Ist natürlich jetzt keine ganz tragische Bilanz.
Aber das Problem ist ja gerade auch für Klaus, dass wir trotz den vielen Verletzten die einzige Position, wo wir eigentlich gut ausgestattet sind, ist vorne drin.
Ja, da hast du recht, das stimmt.
Und deswegen macht es natürlich dann schon Sinn, wenn Klaus jetzt gesagt hat, komm, ich will lieber noch ausgeliehen werden, wenn ich jetzt dieses Jahr nicht mehr so viel Chancen habe zu spielen, dann ist es natürlich okay. Also sie werden sich schon gut darauf geeinigt haben, es wird für alle Parteien okay gewesen sein. Und deswegen passt doch auch alles.
Genau, und mit Jakob Brun-Larsen müssen wir natürlich beobachten, was da passiert. Aber das heißt, er wird vorerst kein Kandidat sein für Spiele, also auch nicht für das Köln-Spiel. Aber ich denke, wir sind gut aufgestellt. Offensiv läuft es jetzt endlich wieder nach so einer gewissen Durststrecke, 3 Tore gleich. Und auch defensiv stehen wir jetzt seit 2 Spielen gut hinten drin. Das heißt, die Vorzeichen sind nicht schlecht und wir drücken natürlich alle Daumen.
Ja, das muss man noch zum Schluss mal erwähnen. Nachdem ja einige Spieler und auch Sebastian Hoeneß gesagt haben, nach dem enttäuschenden 0-0 gegen Bielefeld, wir müssen das Positive rausziehen, dass wir zumindest mal zu Null gespielt haben. Was man natürlich nach dem Bielefeld-Spiel nicht hören wollte. Aber klar, jetzt in Kombination mit dem 3-0 gegen Hertha liest sich das doch dann schon ganz gut. Endlich mal 2 Spiele zu 0. Also da Chapeau, hätte ich nicht für möglich gehalten, wenn man sich davor unsere Defensivleistung angeschaut hat.
Ganz genau. Jetzt noch ein 2-0 gegen Köln und alles ist perfekt. Wir drücken auf jeden Fall alle Daumen. Denkt dran, dass morgen, also am Samstag, unser großer Vorrundenanalyse mit Spezialgast kommen wird, wo wir eben auf die ersten 17 Spiele und die ganze Vorrunde blicken werden und eine Bilanz ziehen. Und ansonsten wünschen wir euch ein schönes Fußballwochenende. Danke fürs Einschalten.
Ciao, macht's gut.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Heute 20.15 Uhr bei RTL 2.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Heute 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.